先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club. Und diesmal habe ich es auch so hingekriegt mit dem Ton. Da bin ich ja schon sehr glücklich drüber. Willkommen, dass Sie da sind. Wir haben heute Abend Harald Strom zu Gast. Wir auf dem Podium sind Marit Heuss und ich, Ringo Rösner. Und wir freuen uns, dass Sie auch da sind. Und ich glaube, wir legen einfach gleich los.
Ja, also ich habe die Ehre, Ihnen Harald Strom vorzustellen, der 1953 in Lindau geboren ist und den wir heute als Religionswissenschaftler eingeladen haben. Harald Strom hat in Tübingen an der Eberhard-Karls-Universität Philosophie, Germanistik, katholische Theologie und vergleichende Religionswissenschaft studiert und er promovierte 1984 mit einer Arbeit über die Aporien in Schopenhauers Erkenntnistheorie. Mit Jan Assmann hat er das Lindauer Symposium oder die Lindauer Symposien für Religionsforschung begründet und auch 8 Jahre lang geführt, und zwar von 2008 bis 2016. Und seine Arbeitsschwerpunkte sind, und davon bekommen wir heute eine Kostprobe, antike, spätantike Synkretismen zwischen Orient und Okzident und das heute nur am Rande, die schottische Aufklärung. Harald Strom hat sehr viel über eben diese orientalischen Ursprünge auch des Christentums oder dergleichen geforscht und er hat zahlreiche Bücher dazu vorgelegt. Ich kann nur sagen, schauen Sie sich das am besten auch selbst mal an. Ich nenne jetzt mal nur die vorgehende Publikation zu dem Buch, um das es heute gehen soll. Und zwar erschien 2014 ein Buch, Die Geburt des Monotheismus im alten Iran. Und da geht es um den Propheten Zarathustra, den wir alle durch Nietzsches und also sprach Zarathustra kennen. Und heute haben wir Harald Strom zu Gast mit einem Buch, das sich mit der indo-iranischen Vorgeschichte des Christentums beschäftigt, Jesus und das Soma-Opfer. Schön, dass Sie da sind. Vielleicht ein Applaus.
Lieber Herr Strom, ich darf die erste Frage stellen. Und meine erste Frage ist doppelt. A, sind Sie noch konfessionell in einer Religionsgemeinschaft gebunden? Und B, sind Sie es noch oder sind Sie schon exkommuniziert?
Also zuerst mal, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich darüber, dass doch relativ viele gekommen sind. Noch nicht gut?
So besser?
Ja, dass relativ viele gekommen sind, freue mich über die freundliche Begrüßung und auch gleich über die erste Frage. Die ist natürlich ziemlich intim, aber ich kann sie aufrichtig so beantworten. Ich habe eigentlich schon relativ früh als Kind Distanz zu den christlichen, ich bin katholisch sozialisiert, Dogmen bekommen, habe aber immer einen engen Kontakt zu Kirche im Sinne von kirchlicher Musik, von kirchlicher Malerei und Kunst behalten. Viele in meinem Umfeld, denen ist es sehr wichtig zu sagen, ich bin jetzt aus der Kirche ausgetreten mit 14 oder sowas. Das war mir immer ziemlich egal. Ich hatte nie so eine glaubensaffine Haltung zum Christentum, aber bin in vieler Hinsicht vielleicht ein besserer Christ als mancher, der sich dafür bezeichnet. Sie haben vielleicht die schönen Bilder gesehen. Ich habe viele meiner Reisen so gestaltet, dass ich irgendwann noch in europäische Städte gefahren bin und in den großen Museen, im Prado und was weiß ich, im Louvre und in der, muss man heute dazu sagen, welches Glück das für mich war, in der Eremitage Bilder geschossen über christliche Kunst und ich bin jedes Mal wieder angerührt und betroffen. Und eine der Nachrichten in dem Buch ist ja, dass die Maler andere Dinge gesehen haben als oft die Theologen. Das sind einfach Wahrnehmungskanäle, die unterschiedlich sind. Ich bin mehr bei den Malern. Ich bin mehr bei den Malern.
Herr Strom, das war natürlich eine sehr provokante Einstiegsfrage. Wir wollen jetzt mal ein bisschen moderater weitermachen. Und zwar heißt ja Ihr Buch im Untertitel, dass es um die indo-iranische Vorgeschichte des Christentums geht. Und Sie behaupten in Ihrem Buch, dass eigentlich der Iran und Israel, also Israel und der Iran, die Eltern der Christenheit seien. Und Sie werfen der Theologie vor, dass diese sich eben nur auf die Erforschung jüdischer Einflüsse beziehungsweise römisch-hellenistischer Einflüsse auf das Christentum beschränkt und die iranische Vorgeschichte von Jesus ausblende. Können Sie das näher erklären für uns?
Ich werfe es niemand vor, sondern ich beschreibe in dem leider schwierigen, und das Buch ist ja insgesamt etwas opulent geworden, ich hätte es lieber schmaler gefasst und nutze vielleicht gerade die Gelegenheit, das zu sagen, warum das so dick sein muss, weil ich musste im Endeffekt die allermeisten wesentlichen Motive der christlichen neutestamentlichen Überlieferung aufgreifen und in Beziehung setzen. Und weil das eben bei so vielen geht, darum ist es viel Text, aber für die, die es noch lesen wollen, wenn Sie mal zwischen Seite 50 und 150 diese 100 Seiten gelesen haben, dann haben Sie den Apparat, mit dem argumentiert wird, und dann kann man den Rest wie so eine Art Lesebuch lesen. Das muss man nicht durchziehen und permanent konzentriert, sondern da geht es dann irgendwann mal um die einzelnen Themen. Und jetzt aber nochmal näher zu Ihrer Frage. Ich habe das niemandem vorgeworfen, sondern das ist ein historischer Prozess, der in die Richtung gegangen ist. Das ging los schon mit Jesus selber. Der hatte sicher gewusst, dass was er macht, keine orthodox-jüdische Sache ist. Er ist ja auch von Anfang an angeeckt, wie eine ganze Reihe von Sekten, die damals in seinem Umfeld waren. Denken Sie an die Essener, denken Sie an die Qumran-Leute, von denen man erst jetzt erfahren hat, denken Sie an die Sadduzäer, an die Zeloten und was es da alles gibt. Die sind sogar neutestamentlich überliefert. Im Endeffekt muss man sagen, das damalige Judentum zu seiner Zeit war eine relativ tolerante Religion, auch in der Organisation. Erst wo er es wirklich zu bunt getrieben hat, sind sie dann gegen ihn vorgegangen. Und schon damit hat letztendlich, war das eine kompromittierende Situation für ihn, meiner Ansicht nach. Er musste schauen in einem solchen Milieu, dass er zwar seine Sache durchzieht, aber dabei betont, dass es doch alles mit dem Judentum kompatibel ist. Und das hat ja auch in weiten Teilen so ausgeschaut. Die nächste Stufe war Paulus, der entschieden in der Richtung argumentieren musste, obwohl er ja wirklich den Juden gegenüber nicht immer freundlich war. Aber das war meiner Ansicht nach insbesondere ein Missionsproblem. Das Christentum hat sich in der frühen Zeit von Paulus, also um 50, 20 Jahre nach Jesu Tod, vor allem über die Diaspora-Gemeinden des Judentums in Korinth, in Rom und in Thessaloniki und wo die überall waren, dort ist Paulus hingefahren und hat bei diesen jüdischen Gemeinden angeknüpft und hat gesagt, das Judentum ist jetzt nochmal verbessert und vervollkommnet worden durch Jesus und dem predige ich jetzt, aber in jüdischer Tradition. Und schon da ist natürlich ausgeblendet worden, dass das was ganz anderes auch noch mit drin sein könnte. Und so ist die Geschichte weitergegangen über verschiedene Ecken. Die vielleicht wichtigste, die noch zu erwähnen ist, zu der Frage: Wir sind heute über den Iran, insbesondere den parthischen Iran, das war ja diese Phase, wo es religiös in allen Ecken gebrodelt hat im Süden Europas, so 140 vor bis 225 nach, das war die Partherzeit mit den großen Partherkriegen. Ja? Und die parthische Religionsgeschichte war sehr vielschichtig und auch sehr erfolgreich. Der römische Mithras-Kult zum Beispiel hat sehr wahrscheinlich da seine Ursachen auch. Aber für uns, damals waren die ausgesprochen kommunikativ, könnte man sagen. Es gab vielerlei Kanäle. Es ist gut nachweisbar an sprachlichen Relikten, zum Beispiel im Altarmenischen. Ich habe solche Sachen so ein bisschen aufgezeigt. Oder an dem Reichsaramäisch. Aramäisch war die Sprache Jesu und die Verkehrssprache, die Amtssprache in dem riesigen, schon vorpartischen, achämenidischen und seleukidischen Iran war das Reichsaramäisch. Da waren viele verwandtschaftliche Beziehungen da, aber was damals bestanden hat, ist gewissermaßen fast vollkommen erloschen. Denn die iranische Kultur hat schwere religiöse Traumata durchlitten. Auch ein christliches, aber auch schon ein zarathustrisches. Ich habe ein Zitat mit drin in dem Buch über den zarathustrischen Großmagier, der vier Könige überlebt hat, wie der schildert, wie er mit den Falschgläubigen in Iran umgegangen ist. Schrecklichste Form der Inquisition und des Umbringens. Das heißt, es sollten in Iran immer wieder, was man ja auch so jetzt ein bisschen bei den Mullahs noch spürt, es sollten die religiösen Traditionen eliminiert werden. Und das ist gut gelungen. Allerdings nicht so gut, dass es die moderne Wissenschaft, wenn ich es im Vorbeigehen sagen darf, insbesondere die moderne russische Iran-Wissenschaft, in großartiger Weise rekonstruiert, was im damaligen Parthien an religiösen Dingen war. Und aus dem raus können wir rekonstruieren, dass es Parallelen, reichhaltige Parallelen zum Beispiel zum Taufritual des Christentums gibt.
Wir werden jetzt gleich im Einzelnen nochmal auf die einzelnen Etappen eingehen. Zuvor möchte ich vielleicht erstmal auf die Jesusfigur überleiten, die ja in Ihrem Buch auch im Zentrum steht oder eines der Zentren bildet. Wir haben sicherlich hier alle eine Vorstellung von Jesus. Aber wenn Ihr Buch tituliert Jesus und das Soma-Opfer, vermute ich, dass relativ viele von Ihnen große Fragen haben. Und können Sie uns denn mal kurz erklären, wer oder was war Soma? Was ist das Soma-Opfer? Und vor allem auch, zu welcher historischen Zeit ist diese ganze Glaubenshistorie angesiedelt?
Das Soma-Opfer ist in der indo-iranischen Zeit eine uralte Tradition, die man mit den Mitteln der sprachlichen Rekonstruktion auf mindestens 3000 vor, mindestens ist übertrieben, 2,5 mindestens 3000 vor, also als die eingewandert sind von den, was bei uns die Schnurkeramiker, da haben ja die Leipziger paläogenetisch viel herausgebracht. In dieser Besiedlungsepoche der Indogermanen, hat man früher gesagt, jetzt sagt man im Westen die Schnurkeramiker, da war das bereits vorhanden, dieses Soma-Opfer. Das kann man an sowas feststellen, dass es sowohl in Iran als auch in Indien große Tradition hat. Das heißt, das hat in beiden eine gemeinsame Vorgeschichte. Und wahrscheinlich auch im Westen sind immerhin ein paar so Andeutungen da. Es ist sehr alt und es lebt, wenn Sie mir die Zeit gönnen, es lebt letztendlich bis auf den heutigen Tag. Ich habe in allerdings ganz anderer Form, ich habe gerade vorher in der Zeitung gelesen über diese Reichsbürgergeschichte, die da war. Und da hat in der Neuen Zürcher, die lese ich ganz gerne, als Nachbar der Schweiz, die Susanne Gaschke geschrieben, was das alles für merkwürdige Entwicklung sein, aber sowas gäbe es auch in Amerika, unter anderem in dieser, Sie wissen wahrscheinlich besser darüber Bescheid, Kennenbewegung oder QAnon oder so ähnlich, wo Trump mit verstrickt sein soll, ich kann es alles nicht beurteilen. Und denen wird nachgesagt, oder sie hätten es tatsächlich gemacht, Blut von Kindern getrunken. Das ist ein ganz uraltes Gerücht, unter dem die Christen in der Frühzeit fürchterlich gelitten haben. Ich habe ein kleines Kapitel drin, wo Tertullian, der frühchristliche, also 2., 3. Jahrhundert, Kirchenvater schreibt, an allen Ecken und Enden wird uns vorgeworfen, wir würden kleine Kinder schlachten und deren ihr Blut trinken. Es ist natürlich nichts dran wahr gewesen, aber das Gerücht gab es schon damals. Der Recep Erdogan hat vor einem Jahr, ich habe es notiert, kommt glaube ich auch hier in der Fußnote drin vor, gesagt, die Juden müssen Blut trinken, das brauchen sie. Also nicht gerade von Kindern. Direkter Bezug zu Leipzig, im Hexenwahn war ein charakteristischer Vorwurf an die Hexen, dass sie Kinder, kleine Kinder zerstampfen und deren Blut trinken. Christian Thomasius war ein maßgeblicher Mann, der gesagt hat, irgendwie gibt es wohl schon Hexen, aber das ist vieles einfach auch Blödsinn.
Und Herr Strom, Sie sind, glaube ich, einen Schritt zu weit. Wir wissen, glaube ich, noch nicht so Bescheid, was das mit dem Blut auf sich hat und mit dem Trinken. Und das hat ja was mit diesem Soma-Opfer zu tun.
Genau.
Jetzt müssen Sie uns erklären, was das eigentlich ist.
Ja. Dass ich das gerade so erzählt habe, hat durchaus auch einen gewissen Sinn, den ich Ihnen jetzt aber rekonstruieren möchte. Die übliche Haltung der Religionswissenschaft und auch der Laien, die über Religion sprechen, ist, dass da ursprünglich was ziemlich Primitives, wenn nicht Obszönes war, wie ein Menschenopfer in verschiedenen Kulturen und dass das später sich gewissermaßen sublimiert hätte zu einer reinen Erzählung. Beim Soma-Opfer ist es umgekehrt. Das war nie das ursprüngliche Soma-Opfer. Es gibt jedenfalls keinerlei Indizien dafür, dass jemals ein Kind real getötet worden ist. Sondern was das Soma-Opfer gemacht hat, war eigentlich eine sehr kluge psychologische, allerdings nicht einfach als wissenschaftlich, sondern eben als religiös Rekonstruktion eines Abschnitts. Und jetzt, das ist der Clou dabei, in der frühesten menschlichen Kindheit, ungefähr im sechsten Lebensmonat, sterben die Kleinen gewissermaßen einen Tod und werden als ganz andere wiedergeboren. Das klingt irgendwie befremdlich, aber ich zähle Ihnen die Hauptkriterien auf. Die Kleinen beginnen in der Zeit oder können in der Zeit das erste Mal das Köpfchen sicher halten und drehen. Bis dorthin muss man das halten. Die beginnen an zu rutschen und krabbeln. Die werden abgestillt, seit Urzeiten immer so ungefähr um den sechsten Monat. Das muss man jetzt nicht für heutige Zeiten als normativ nehmen, aber da gibt es auch übrigens von den Leipzigern gute Rekonstruktionen dazu, wie man aus dem Zahnschmelz von, weiß Gott, Neandertalern rekonstruieren konnte. Die sind ungefähr im siebten Monat abgestillt worden. Auch das gehört dazu. Und eine ganze Reihe anderer Erscheinungsformen in der frühen Kindheit, die dazu geführt haben, dass die Menschen in verschiedenen Kulturen, ich möchte es nicht gerade sagen in allen, aber in verschiedenen Kulturen gesagt haben, geboren werden die Kinder eigentlich erst im sechsten Monat. Davor sind die noch in so einem perinatalen Zustand, sind gewissermaßen extrauterin, noch immer intrauterine Wesen. Deshalb haben die auch so relativ eng gewickelt, das war durchaus der Hintergrund, das wussten die. Und haben gesagt, irgendwann wird der intrauterine Zustand auch extrauterin beendet im sechsten Monat. Da packen wir die endgültig aus ihrem Kokon, aus diesem engen Windelkokon aus und geben sie gewissermaßen frei in eine ganz andere Welt. Und die Welt ist eigentlich das, was wir dann bezeichnen bis auf den heutigen Tag als das zur Welt kommen. Die werden dann, die sind bis dorthin fehlsichtig, haptisch, ungeschickt noch. Im sechsten Monat ungefähr wird das alles dramatisch anders. Dann haben die Kleinen ausgewickelt, haben symbolisch ihren Tod inszeniert, unter anderem durch Wein trinken, Rotwein trinken. Haben gesagt, wir inszenieren den Tod, den die jetzt durchmachen. Und dann auferstehen die im selben Moment als ganz andere. So wie man heute noch zum sechsmonatigen, ich habe selber wiederholt gehört, sagen kann, der oder die ist nicht wiederzuerkennen. Die sind auf einen Schlag einfach motorisch, haptisch und auf allen Kanälen lebendiger und vielfältiger und ausdifferenzierter und kommen zur Welt. Ich gebe nur ein Beispiel dazu, das besonders überraschend ist, aber durchaus charakteristisch. In der Biografie des Propheten von Ibn Ishaq, die der muss ich nicht näher kommentieren jetzt, aber des Propheten Mohammed ist beschrieben, dass Mohammed gleich nachdem er auf die Welt gekommen ist, sich auf seine Arme gestützt hätte und mit dem Kopf gen Himmel geschaut hätte. Das machen alle im sechsten Monat. Die können krabbeln und sagen, Mama, Papa, können den Kopf sicher halten. Und da sehen Sie, dass auch im Islam sich eine Erinnerung irgendwie gehalten hat, dass Geburt auch ein Phänomen ist um den sechsten Monat. Und darum hat man die Windeln auch als Eihäute bezeichnet und so weiter. Und dieses Ereignis inszenierte jedes Soma-Opfer letztendlich aus der, nicht Überzeugung, aber aus der Intuition, dass wenn diese frühkindlichen Welteröffnungsdramen gelingen, ein gesunder Grundstein für die Welt gelegt ist, für die Entwicklung der Welt im späteren Leben der jeweiligen Menschen. Und von daher hat sich als Kult so eine Pflege dieser Welteröffnungsphase entwickelt, das ist das Soma-Opfer. Und vielleicht sollte man noch dazu sagen, insofern ist das Soma-Opfer eine typische frühe Religion. Wenn man denn mit mir oder unbescheidener mit Nietzsche die Religionsgeschichte einteilen möchte, dann könnte man sagen, er hat das schon in seiner Ecce Homo Psychose ganz zum Schluss gesagt, aber wie oft hat es einen sehr wahren Kern. Man lebt vor Zarathustra oder man lebt nach Zarathustra. Da ist was dran. Mit Zarathustra, mit dem iranischen Propheten, beginnt eine neue Form der Religionsgeschichte, ungefähr 1000 vor. Und das sind die Religionen, die wir als die eigentlichen empfinden, nämlich die, dass wir irgendwann erlöst werden in eine bessere Welt, wenn wir uns gut halten. Dass
die eschatologischen
Religionen. Genau, die endzeitlich orientierten Religionen mit dem Gut- und Böse-Dualismus und diese Sachen. Die früheren Religionen, kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf, waren durch die Bank, soweit wir es rekonstruieren können, Schöpfungsreligionen. Die handelt vom Anfang der Welt und inszenierten solche Sachen. Das ist einer meiner Clues, Sie können mich attackieren, dass die Schöpfungsmythen der frühen Religionen nicht einfach nur alberne Geschichten sind, sondern sie beschreiben, wenn auch in einer eigentümlichen Sprache, die realen Ereignisse, als sich die menschliche Welt eröffnete. Es sind keine physikalischen Phänomene, das ist nichts, was vor ein paar Milliarden Jahren, 20 Milliarden Jahren passiert ist, auch kein biologisch, nicht im biologischen Zeitraum, sondern was in der frühen, aber vergessenen Phase der Kindheit sich ereignet haben, das erzählen die frühen Schöpfungsreligionen. Und da ist das Soma-Opfer eine besonders prominente, aber durchaus mit vielen Parallelen. Denken Sie an die Blutopfer der Maya zum Beispiel. Mein Freund Nikolai Grube, der Maya-Forscher, dem habe ich da manches drüber debattiert.
Also, ich weiß nicht, ob Sie noch mitkommen. Ich hole Sie mal noch ein bisschen ab, weil manchmal steckt man ja zu tief in so einem Buch drin. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Soma-Opfer, bezieht sich auf eine Pflanze, die gepresst wird und rot aussieht und in dieser Reinszenierung der oder der begleitenden Inszenierung dieser Wiedergeburt im sechsten Monat gepresst wird und dann getrunken wird. Und später wird das noch durch Wein ersetzt. Genau. Aber ursprünglich ist es eine Pflanze. Genau. Das ist der Rahmen, der da rumspielt. So, und jetzt kommen Sie und sagen, jetzt spitze ich es ein bisschen zu, Jesus Christus wäre so eine Art Soma-Performer gewesen. Der hätte das jetzt immer reinszeniert auf vielfältige Art und Weise und wäre, ich spitze jetzt weiter zu, eigentlich ein Prophet dieser Religion der Morgenröte, also der Schöpfung, und hätte überhaupt gar nichts mit dem eschatologischen Modell zu tun, was erst über Paulus auf dieses Christentum oder auf die Geschichte von Jesus aufgedrückt wird. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, so streng wäre ich nicht. Ich kann mir vorstellen, habe es wiederholt auch gesagt, es ist durchaus möglich, dass auch Jesus in Phasen seines Lebens oder in Schichten seiner Seele dieses eschatologische Modell auch hatte. Aber er hat so viele eigentümliche Inszenierungen gemacht, die von den eschatologischen Religionen sonst nicht bekannt sind, aber von den Soma-Religionen Indiens und Irans. Und von daher spricht vieles dafür, dass bei ihm der Akzent sehr anders gesetzt war, als es dann von Paulus geschehen ist. Dass das alles ganz anders sein kann, das gebe ich gerne zu, das ist religiös oder das ist religionsgeschichtliche Theorie oder religionspsychologische Theorie, aber ich finde erstaunlich viele Einzelmotive, die dafür sprechen, dass es so ist und die man eben deshalb aus den klassischen eschatologischen Religionen, wie jetzt dem alten Zarathustrismus, auch aus dem Islam, dem Manichäismus und was es da alles so gab, nicht kennt, aber aus den Soma-Opfern. Dass ein Priester Blut schwitzt, wie es bei Lukas überliefert ist, das ist ein so merkwürdiges Motiv, das kann man nicht einfach erfinden, meiner Ansicht nach. Das kann theoretisch sein, aber es ist nicht wirklich wahrscheinlich. Und wenn sich zu so einem Motiv andere Motive addieren und viele Parallelen, ich habe mal irgendwann die Formulierung, jede weitere Parallele unterstreicht alle anderen. Und es sind eben sehr viele.
Ich denke, es wäre gar nicht so schlecht, wenn wir mal eine solche Szene oder ein solches Motiv, wie Sie es nennen, exemplarisch für alle erklären und herleiten. Also Sie sprechen zum Beispiel davon, dass Jesu Todesangst in der Gethsemane-Szene mit Metaphern aus der Welt der kultischen Soma-Pressung ausgestattet worden ist. Das könnten Sie eventuell erzählen oder können sich auch eine andere Szene aus der Bibel hervornehmen und uns vielleicht mal erklären, wie Sie das mit Ihrem Ansatz oder mit Ihrer Lesart deuten würden oder uns erklären, neu erschließen.
Das Motiv des Kelches, wie man durch einen Kelch zu Tode kommt, ist eigentlich eine merkwürdige Geschichte. Er sagt ja, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, der bringt ihm den Tod.
Also das ist die Gethsemane-Szene, wo Christus sozusagen im Gebet an den Vater,
ja, wo dieses vorne das Bild
in Erwartung der Kreuzigung noch einmal bittet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, nur kurz.
So ist die theologische, die eschatologische Deutung. Ob das so war, bin ich nicht sicher, aber wenn man sich mal die ganzen Randbedingungen anschaut, das ist zuerst der Kelch, darin ist Blut, das soll ja sein Blut sein, er sagt es ja auch so. Und das ist genauso aus der parthischen Zeit für Iran, wenn auch schwer rekonstruierbar überliefert, dass das Blut in einem Kelch, in dem ursprünglich gepresst worden ist, die Soma-Stängel durch Wein als Surrogat ersetzt worden ist und getrunken wird, um zu symbolisieren den Tod dieses Gottessohnes und seine Wiederauferstehung. Genauso ist es in parthischer Religion gewesen. Das Blutschwitzen ist überliefert aus Indien und Iran, Indien ist da sehr nahe dran, dass es die Priester gemacht haben, vermutlich auch einfach durch Inszenierungen, die haben auch viel Theater gespielt, um das zu inszenieren, mit irgendwelchem Theaterblut, aber da ist die Quellenlage sehr dünn. Aber nehmen Sie zwei andere Motive aus der faszinierenden Gethsemane-Szene. Erstens das Motiv der Nacht ist uncharakteristisch für eine Erlösungsreligion, die auf Licht drängt. Es spielt in der Nacht, die letzte Stunde der Nacht. Zweitens, der Schlaf spielt eine große Rolle. Das ist in Erlösungsreligion, das sind alles Woke-Religionen, Wachreligionen. Schon bei Zarathustra, im Manichäismus, da ist das Wachbleiben das eigentliche Kriterium. Also im Schlaf ist das alles gefährlich, hat man sich nicht mehr unter Kontrolle und solche Geschichten. Der Schlaf ist aber auch die Phase, die mit dem kindlichen Erleben in einer ganz anderen Grammatik parallel geschaltet ist. Und das wird in der Gethsemane-Szene erstaunlich vielschichtig und ich finde anrührend erzählt, nämlich dass alle 11 oder 12 seiner Jünger, die dann noch dabei waren, dreimal hintereinander weggepennt sind. Er ist hingegangen und hat gesagt, jetzt schlaft er schon wieder. Am Anfang hat er gesagt, war er streng und dann ist er immer milder geworden. Zum Schluss hat er gesagt, jetzt schlaft mal schön ein. Auch zu der Szene gibt es übrigens eine, ich habe sie ja zitiert, aus Indien.
Sie sagen ja auch, dass, also vielleicht noch mal kurz, das haben wir glaube ich noch nicht erwähnt, dass dieses Soma-Opfer eben in der Dämmerung am Morgen vonstatten geht und mit dem Aufgang der Sonne dann sozusagen diese neue Lebensphase des Kindes zelebriert wird. Und Sie sagen zum Beispiel auch, dass diese Dunkelheit zu Jesu Kreuzigung, diese Verfinsterung des Himmels auch mit diesem Motiv der Nacht korrespondiert.
Hat viel von der Theaterszene, ist jedenfalls unwahrscheinlich, dass mittags um 3, das soll das ja so ungefähr gewesen sein, der Himmel sich zur Nacht verdunkelt. Schauen Sie mal so schöne Gemälde von Lukas Cranach dem Älteren an, wie der da immer in der Nacht, in der richtigen Nacht hängt, oft der Mond dabei. Das soll ein nächtliches Ereignis sein, aber da würde ich jetzt nicht zu sehr drauf abheben. Aber auf ein anderes Kleines würde ich noch abheben, zu dieser Gethsemane-Szene, wo nach meiner These ihre Inszenierung dieser alten Inszenierung eines frühkindlichen Dramas, der Tod des vor 6-monatigen und die sofortige Auferstehung des nach 6-monatigen geschieht. Und das ist wiederum im Lukas-Evangelium, ne, das stimmt ausnahmsweise nicht, das im Markus-Evangelium, doch eine merkwürdige Formulierung, die uns aber allen, weil sie so prägnant ist, im Gedächtnis liegt. Und die heißt, Papa, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aramäisch Abba, das war seine Muttersprache, aber es ist eindeutig ein lallsprachliches Wort, über die Kontinente hin verbreitet, wie Mama und Papa und Oma, das sind alles lallsprachliche Worte. Und ich habe es in dem Buch ein bisschen ausgeführt. Das ist zwar dann untergegangen in der weiteren Tradition, interessanterweise. Die anderen Evangelisten haben es nicht, aber prompt kommt es bei Paulus 2-mal in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen vor. Vater, Papa. Unser Vater, Papa. Aber. Das spricht auch dafür, dass das was mit dem zu tun haben könnte.
Da habe ich mich gefragt an der Stelle, wenn Sie das so erzählen und wenn man jetzt sich vorstellt, dass Jesus auf ziemlich vieler unterschiedlicher Art und Weise, also alles, was so gleichnismäßig erzählt ist in der Bibel, diese Art von Wiedergeburt, das Thema reinszeniert. Und dann sind wir auf einmal bin ich sehr schnell bei den Gedanken, dann ist die Kreuzigung auch eine Inszenierung? Also, wo entweicht oder entfleucht uns da eigentlich ein realer Jesus und trifft auf einen christlichen Jesus? Das klingt so ein bisschen absurd, aber Sie verstehen, was ich meine. Also wo verstrickt sich das und in diese Erzählung, die wir heute kennen?
Um den historischen Jesus letztlich.
Genau.
Ja. Also ich bin natürlich überzeugt, dass der real gekreuzigt worden ist. Habe aber in einem Unterkapitel die Formulierung, die zwei Tode des Jesus. Er hat immer den einen reinszeniert, aber dann ist ihm der reale widerfahren. Mir fällt schwer zu glauben, und es gibt aus Jesu eigenem Mund keine wirklich stichhaltigen Belege dafür, dass die paulinische Deutung, also die Kreuzestheologie, dass der Kreuzestod die eigentliche Mission Jesu gewesen sein. Das ist klassische paulinische Theologie und ich will nicht sagen, das ist alles falsch und muss verworfen werden, das ist reales Christentum. Die Frage ist, wie ist das in den ersten 150 Jahren entstanden und was wollte Jesus und was wollte der spätere Christenverfolger, der dann durch ein Erleuchtungserlebnis vor Damaskus nach eigener Formulierung, ich habe gerade heute in Naumburg im Dom das Gemälde von Lukas Cranach wunderbar gemacht, wie der Paulus, was eigentlich so nicht überliefert ist, vom Pferd stürzt, weil im Himmel oben öffnen sich die Wolken und es dringt die Stimme von Jesus runter und sagt zu ihm, obwohl er schon 3 Jahre tot war, Jesus, warum verfolgst du mich? Und dann konvertiert Paulus. Die Frage ist, wie so eine Konversion stattfindet. Ich hätte eher die Vermutung, der Paulus hat sich nicht völlig verwandelt, sondern er ist im wesentlichen Punkten der geblieben, der er war, nämlich ein eschatologisch gepolter Mensch und hat jetzt versucht, den Christus in seine eigene Lehre mit einzubauen. Und da ist unser...
Sie sind skeptisch?
Nee, ich wollte nur noch vielleicht als kurze Brücke, Sie sprechen im Buch auch immer wieder von Marcion und dass er sozusagen ein Schüler des
Paulus
gewesen sei und das erste Evangelium verfasst hatte, nachdem sich dann die anderen jetzt in der bibelkanonischen Überlieferung, wie wir sie haben, ja, Markus, Johannes, Lukas und Matthäus, dass die sich sozusagen an Marcion orientiert haben. Vielleicht können Sie noch mal knapp was zu dieser Figur, zu dieser historischen Person Marcion sagen und zu seinem Evangelium.
Ja, weil der ja auch eine entscheidende Veränderung vorgenommen hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, das ist wirklich auch nochmal gut für alle.
Können Sie noch folgen? Das ist ziemlich viel und fremd und neu, nehme ich an. Ich erzähle es kurz und auch wieder für mich jetzt oder für Sie dann auch mit einem aktuellen Bezug. Ich habe natürlich auch durch dieses Buch, aber auch schon durch das vorige, mit unterschiedlichen Leuten Kontakt, die mir da Briefe schreiben und dergleichen. Unter anderem mit, müssen Sie nicht kennen, dem Herrn Ottmüller aus Bayern. Und der hat das Buch gelesen, fand vieles interessant, aber der ist jetzt 80-jährig und war sein ganzes Leben Pfarrer und hat unter anderem gesagt, also das mit der Evangelien, mit der Entstehung der Evangelien, das haben wir völlig anders gelernt. Und das stimmt. Es war lange Zeit, auch während meines Studiums, eigentlich klar, dass es ursprünglich ein separates Johannesevangelium, aber dann die 3 sogenannten synoptischen, weil die sich ziemlich ähnlich sind, gegeben habe. Und das könne eigentlich nur daher kommen, weil das Markus-Evangelium ziemlich ursprünglich war, auf 60 ungefähr datiert. Und das andere, kommen beide aus einer Quelle Q, die in das Lukas- und Matthäus-Evangelium durch zusätzliches Sondergut ausdifferenziert worden sei. Die Theorie ist sehr wahrscheinlich, hätte man nicht gedacht am Anfang des Jahrhunderts, sehr wahrscheinlich in diesem Jahrhundert hinfällig geworden. Und ich kann es Ihnen erzählen, mit Hilfe von dem Herrn Ottmüller. Dem habe ich nämlich gesagt, der Mann, der dafür zuständig ist, ist der Matthias Klinghardt in Dresden. Und dem hat der geschrieben, der Herr Ottmüller, und hat gefragt, der Strom, der erzählte irgendwelche Sachen mit Marcion. Ich erzähle gleich, was mit Marcion war. Der erzählte irgendwelche Sachen, kann das sein? Und der hat mir gerade erst vor wenigen Tagen, also es ist nicht ganz so aktuell wie diese Bennengeschichte, aber 3 Tage alt vielleicht, hat mir der Herr Ottmüller geschrieben, mit Kopien vom Matthias Klinghardt aus Dresden, der da als der, kann man ruhig so sagen, der Crack in der modernen Neutestamentforschung gilt. Und der wichtigste Satz gleich am Anfang, das ist korrekt, die neue Version. Und die erzähle ich Ihnen jetzt noch kurz, weil sie danach gefragt hat. Die neuere Version ist, Klinghardt hat zum Beispiel geschrieben, dass Markus um 60 oder 70 gewesen ist, das ist einfach nur geraten. Da gab es nie sichere Indizien dafür. Das einzige Datum, das man hatte, war 70 nach, weil da Jerusalem gefallen ist und da gibt es so den ein oder andere Andeutung, aus der könnte man schließen, das hat der schon gewusst, mehr war nicht. Das ist so, das kann ich auch aus meinen eigenen Seminaren, ich war bei Lofing, großer Neutestamentler, kann mich erinnern, wie das so gesagt worden ist, alles unsicher. auch wann das Johannesevangelium war. Diskutiert worden ist aber schon im 18. Jahrhundert, da zählt der Klinghardt nur die Theologen auf, da gab es aber auch noch andere, zum Beispiel den großen Hermann Usener. Die haben, über das Weihnachtsfest hat er ein schönes Buch geschrieben, die Entstehung des Weihnachtsfests. Die haben schon damals gesagt, es spricht vieles für eine Markion-Priorität. Und jetzt zu Markion. Markion ist ein Mann, der hat erst in der Mitte des 2. Jahrhunderts gelebt, war ein reicher Reeder in der, gegenüber von der Krim, da in, hat jeder im Gedächtnis heute, in Pontos. Ist er geboren worden, ist dann nach Rom gegangen, hat da irgendwie eine theologische Schule aufgemacht. Und der hat als erster ein Buch geschrieben, das er explizit als Evangelium bezeichnete. Paulus hat die Formulierung schon verwendet, aber nicht für die literarische Gattung, sondern einfach für die, für den Glauben, dass Jesus wieder auferstanden sei. Als literarische Gattung, ein Text namens Evangelium hat allem Anschein nach, und das sind wir gut informiert, wenn auch natürlich nicht perfekt, nämlich über die polemischen Schriften, insbesondere von Tertullian. Mit vielen Bänden kontra Markion, gegen Markion, die haben den alle widerlegt. Moderne Exegeten sagen, genau aus dem raus können wir rekonstruieren, wie es tatsächlich war. Was die dem alles angehängt haben, ist nur das eine. Aber man sieht eine Vielzahl von Fakten, die dafür spricht. So machen das auch die heutigen Theologen. Der hat als erster ein Evangelium geschrieben und er hat, nachdem Paulus in der Mitte des 2. Jahrhunderts eigentlich schon relativ vergessen worden war, die paulinischen Briefe nochmal sammeln lassen und hat ein paar pseudopaulinische dabei, aber hat letztendlich aus diesen beiden Textkörpern, den paulinischen Briefen und dem von ihm verfassten Evangelium, ein Buch herausgegeben, das er explizit, auch das hat es davor nicht gegeben, erst in der Mitte des 2. Jahrhunderts ein neues Testament nannte. Denn er war engagiert, anders als unsere Evangelisten, ein engagierter Antisemit. Aus dem einfachen Grund, weil er gesagt hat, in östlicher Tradition, er kam ja da vom Osten runter, die Welt besteht aus Gut und Böse, wir sind dazu bestimmt, ins Lichtreich überzugehen, das Böse zu besiegen und so Zeug irgendwie, was die typischen eschatologischen Motive sind. Der jüdische Gott, der hat diese Welt geschaffen, eine schreckliche Welt, die gehört überwunden. Steht heute noch so am Berliner Dom, diese Welt gehört überwunden. Dagegen Jesus sei der, das Prinzip nicht des Jahwe, sondern eines ganz anderen Gottes, eines transzendenten Lichtgottes, und deshalb hat er eine antisemitische Tendenz gehabt.
Und was ist jetzt mit Markus und Lukas, Matthäus und Johannes, wann haben die gelebt und wie stehen die dann im Zusammenhang zu Markion? Und das soll vielleicht die letzte inhaltliche Frage von uns sein, erstmal.
Die Formulierungen, ich habe den ganzen Tertullian nicht durchgelesen, das sind 12 Bände, aber jemand wie Klinghardt hat es gemacht und der andere ist Markus Vincent. Heißt ja eine wichtige Figur, aber es sind inzwischen eine ganze Reihe. Die Theologie driftet in die Markion-Priorität rüber. Die Formulierungen bei Klinghardt, und das war wohl auch schon so bei Tertullian, nein, bei dem war es nicht, bei Klinghardt sind, dass Markion hat es in so einer eigenen Basilika, das waren ja noch nicht solche Kirchen, wie wir es hatten, sondern einfach große Häuser, hatte der schon Schüler und hat das immer vorgetragen. Und da haben die mitgeschrieben, andere, und Exzerpte angefertigt und sowas. Bevor Markion sein eigenes Evangelium, sein neues Testament schriftlich herausgegeben hatte, haben es die anderen schon gemacht. Und dabei waren auch die Kanoniker dabei. In der Formulierung von Matthias Klinghardt, es sind Plagiate. Die haben es abgekupfert von Markion. Wie das im Detail war, will ich jetzt nicht. Das klingt, sehe ich ihren Gesichtern an und spüre es meiner eigenen Rede nach. Das klingt alles ein bisschen merkwürdig, aber die ganzen anderen Evangelien sind, und dafür spricht, wenn man es mal gesehen hat, sehr, sehr viel, sind beruhen auf Markion-Priorität, das heißt, sind von Markion übernommen mit eigenen Zusätzen. Zum Beispiel, die Kindheitsgeschichte nach Lukas steht nicht bei Markion. Die Dreikönigsgeschichte, die Magierlegende bei Matthäus steht nicht bei Markion. Die ganzen Taufberichte hat er weggelassen. Das wunderbare, nur bei Lukas erhaltene Gleichnis vom verlorenen Sohn steht auch nicht bei Markion. Aber sehr viele oder fast alle anderen Dinge stehen bei ihm und vor allem die lukanischen. Lukas, ich habe drum die ein bisschen freche Formulierung in dem Buch, der treue Lukas, der hat die älteste Variante von Markion, die wir haben über das Neue Testament, meistens wörtlich übernommen. Die anderen haben viel mehr rein redigiert.
Lassen Sie mich eine letzte Frage stellen, bevor wir das Mikrofon ins Publikum geben, weil ich glaube, da sind bestimmt tausende Fragen aufgeploppt. Sie machen etwas, was mich nicht verwirrt, aber doch fasziniert hat. Sie machen zwei Sachen. Einerseits legen Sie die indo-iranischen Texte so über das Neue Testament oder vor allen Dingen über die Evangelien rüber und nennen das Fluoreszenzverfahren. Das finde ich ja sehr abenteuerlich. Und das, was ich viel abenteuerlicher finde, ist ja, Sie nutzen die christliche Ikonografie, also Bilder aus weit, viel später, nach dem eigentlichen Geschehen um Jesus Christus und interpretieren die auch nochmal mit dem Bezug auf ihr Soma-Opfer. Wie geht das?
Was war das erste nochmal?
Fluoreszenzverfahren.
Fluoreszenzverfahren. Ja, ist vielleicht keine ganz glückliche Formulierung, aber hat doch das für sich und darum bin ich wahrscheinlich dabei geblieben. Erstens sollte man irgendwelche besonderen Sachen, irgendwelche ungewöhnlichen Methoden, meiner Ansicht nach immer mit einem besonderen Wort bezeichnen, dass man ja einfach aus didaktischen Gründen. Aber es ist in der Tat so, dass wenn man unter die neutestamentliche Überlieferung gewissermaßen einzelne Textpassagen aus den alten indo-iranischen Überlieferungen drunter legt, dann blitzt es gewissermaßen durch. Es gibt solche wie Interferenzerscheinungen. Man sieht, dass da das was Gleiches nochmal passiert. Und das sollte damit ausgedrückt werden. Aber wenn Sie es so sagen, abenteuerlich, ich werde es jetzt, wenn es zu einer zweiten Auflage kommt, wohl nicht rauskorrigieren, aber ich kann es nachvollziehen. Ist ein bisschen abenteuerlich. Das andere ist eine andere Geschichte. Die Frage ist letztendlich, welches Menschenbild steht hinter den Malern, hinter den Theologen und jetzt mit Humor gesagt hinter mir und denjenigen, die in so einer ähnlichen Weise denken wie ich. Welches Menschenbild? Menschen leben auf verschiedenen Kanälen. Theologen und die ganze offizielle Theologie lebte lange und in paulinischer Tradition und bestimmt mit vielem Recht, und ich will es überhaupt nicht kritisieren, auf einer rationalen Schiene. Die wollen irgendwie was erklären, Kausalitäten sehen und sowas. Aus frühkindlicher Perspektive wollten die das eigentlich selten sehen, obwohl sie es oft gemacht haben. Zum Beispiel in ihren Weihnachtsspielen, in ihren Osterspielen. Ich habe es ein bisschen daraus zitiert, dass das Risus Paschalis, das Osterlachen gehörte dazu. Die haben also Komödie gespielt an Ostern, bis vor nicht allzu langer Zeit. Getanzt auf den Friedhöfen, vor nicht allzu langer Zeit. Man kann die christliche Botschaft auf sehr unterschiedlichen Kanälen wahrnehmen, als eine reine Glaubenssache, die im Begrifflichen bleibt, dass das Wort das eigentliche Kriterium, sehr protestantisch gedacht, das eigentliche Kriterium, das richtige Verständnis ist, oder das Bild und wann die jetzt gelebt haben, die diese bildliche Rezeption machen, ist vielleicht gar nicht die primäre Frage. Aber es hat immer wieder welche gegeben, die, wenn man sie durch meine Brille anschaut, die Bilder zeigen, dass ihnen das eigentlich wichtige Motive sind. Ich bringe vielleicht nur ein kleines Beispiel dazu. Gerade weil Sie hier in der Gegend, Sie sind ja da von uns unten alle ab der Donau, sind Sie alle Norddeutsche. Aber weil für uns da drunten so eine Figur wie der Lukas Granach der Ältere einfach wunderbar ist. Ich finde den, ich sage das wirklich mit, krieg schnell feucht die Augen dabei, weil das, weil mich das bewegt, religiös bewegt, was der macht. Und genauso ist es mit dem, für mich mit dem Peter Paul Rubens, der ist manchen schon zu viel, weil das ist so eine Art Gegenreformation und was weiß ich. Aber gerade der Lukas Granach der Ältere hat, ich habe das Bild hier drin und prominent und groß, farblich könnte es besser sein, hat das wunderschöne Gleichnis vom Jesus, das soll jetzt so ein bisschen für mich mal der einstweilige Abschluss mit Ihnen sein, von Matthäus 25, glaube ich, ist es, über die zweimal fünf Jungfrauen, die zu dem zur Königshochzeit wollen, thematisiert. Das heißt so im Neuen Testament, das sind die klugen Jungfrauen und die törichten Jungfrauen und die wollen dann zu diesem Königssaal gehen und prompt schlafen sie alle wieder ein. Plötzlich ertönt dann aber eine Stimme, jetzt kommt der Bräutigam, dann wachen die wieder auf und die Törichten haben für ihre Lampen, die sie mitgenommen haben, kein Öl dabei, die anderen haben es und die fünf kommen in den Hochzeitssaal. Also ein merkwürdiges Motiv unter eschatologischen Gesichtspunkten. Soll jetzt der Jesus fünf Frauen geheiratet haben, Jungfrauen geheiratet haben, wegen einem merkwürdigen Motiv die anderen Törichten einfach draußen gelassen haben, sehr merkwürdig. Meiner Ansicht nach, und die Indizienkette ist dicht, spiegelt sich darin ein altes indo-iranisches Märchen aus dem Soma-Kreis, nämlich diese zweimal fünf Jungfrauen sind die zweimal fünf Finger hier der rechten Hand und dort der linken Hand. Die rechte Hand hat geschicktere Finger als die linke Hand, das sind die törichteren und die rechten sind die klügeren. Außerdem waren im alten Indien die Mädchen des Dorfes die zweimal fünf unverheirateten Schwestern, die sich um die Kleinen im Alter von Soma kümmern und reißen und mit den rumtollen. Und die zweimal fünf Finger der Mutter, die den Kleinen baden, das Bad ist für Soma das entscheidende Ereignis, er wird ausgewickelt, gebadet und dann ab die Post, raus in die Welt. Das sind also die zweimal fünf Finger der Mutter und die zweimal fünf Dorfmädchen idealisiert den Finger nachempfunden, die diese Kleinen, wenn sie noch gewickelt sind, in den Arm nehmen, auch mal einen entführen und was weiß ich, und begeistert sind und unbedingt da schauen wollen, ob die Hauben richtig sitzen und ob die riechen. Dieses ist sehr schön in den altindischen Texten nachgezeichnet, wie das ist, und die heißen einfach die zweimal fünf unverheirateten Schwestern. Denen scheint dieses Märchen bei Matthäus nachempfunden zu sein.
Ja, wir können jetzt eigentlich öffnen. Annika hat das Mikrofon in der Hand. Haben Sie denn schon mal eine Frage? Da ist auf jeden Fall schon eine.
Ja, guten Abend. Alfred Winter ist mein Name. Vielen Dank für die Erläuterung bisher. Ich habe nicht ganz verstanden, was das, wie soll ich sagen, das Verstörende oder das Umwerfende an diesem Bezug zu dem Soma-Opfer sein soll. Ist es denn nicht einfach ganz naheliegend, wenn es diese Tradition gibt und diese Bilder, Sie hatten jetzt gerade das mit den fünf linken und den fünf rechten Fingern für die verschiedenen Jungfrauen, ist es denn nicht absolut naheliegend, wenn es diese Bilder in verwandten Kulturen gibt, dass man die aufgreift, um Dinge zum Ausdruck zu bringen, die man zum Ausdruck bringen will? Oder war es so, dass die Zeitgenossen von Jesus mit diesen Bildern gar nichts anfangen könnten? Dann wäre es aber schlicht und ergreifend dumm gewesen, gerade diese Bilder zu verwenden, wenn damit keiner was anfangen kann. Aber wenn damit Leute was anfangen können, ist es doch auch absolut naheliegend. Also ich finde da gar nichts Erstaunliches dabei.
Bin ich genau Ihrer Meinung? Der Ton, den wir da schnell im Ohr haben, ist, dass die Jünger Jesu nie kapiert hätten, was er eigentlich wollte. Da bin ich mir auch nicht so richtig sicher, ob das stimmt. Aber die Resonanz, die er insgesamt hatte, die war bedrückend groß. da sollen die Speisungen der 5000 gewesen sein. In dem ganzen Judäa haben wenige 10.000 Menschen gelebt und da laufen dem einen ganz schnell Tausende nach und feiern einen Kult mit, der ganz ähnlich gewesen zu sein scheint wie das letzte Abendmahl. Da hat der Fische vermehrt und hat Brot ausgegeben und hat 5.000 gespeist. Das war offenbar eine sehr resonanzstarke Bewegung, die er initiiert hatte. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum er dann für die Obrigkeit zum Problem geworden ist. Aber ich glaube genau, dass er eigentlich was in der Luft lag und was auch was Anrührendes für alle Menschen hatte. Die Resonanz mit solchen frühkindlichen Dramen, dass er die aufgegriffen und inszeniert hatte. Also mich wundert der Jesus weniger in seinem Erfolg als diese eschatologischen Erlösungsweltbilder, die sagen, diese Welt muss untergehen und vernichtet werden und niedergebrannt werden, damit dann eine bessere entsteht. Und die bessere, nur jetzt im Vorbeigehen dazu gesagt, die soll ja haargenau gleich ausschauen wie die ursprünglich entstandene, nämlich wieder so ein Schöpfungsmythos sein. Da kommen, hören Sie es im Islam an, das fließen Bäche von Milch und Honig. Ja, das ist die alte Königs- und Kindernahrung. Da ist Morgenröte, da geht die Sonne gerade auf, genau wie als der Soma auferstanden ist, die letzte Nachtstunde vorüber ist, ist Morgenröte, dann trinken die das Blut von dem und denken, jetzt ist aus, jetzt beginnt das neue Leben. So war das in Indien. Ich weiß, ich hätte mir ein anderes Motiv als dieses Blut rausgesucht, aber es war es. Es hat sich irgendwie entwickelt während Jahrtausenden.
Gibt es da noch eine Nachfrage von Ihnen? Oder kann ich einfach eine neue Frage stellen? Ja. Vielleicht bleibe ich einfach mal da, auch bei der Stoßrichtung der Frage. Und weil mich interessiert, wie ist denn jetzt das Verhältnis sozusagen von Tradition und Innovation gewesen in Bezug auf Jesus? Also das, was man im Grunde genommen also mitnimmt, wenn man so ein bisschen Religionsgeschichte kennt, ist ja doch sozusagen das Neuartige eigentlich, was der reinbringt. Etwas, was anstößig ist, was Kritik hervorruft, was dann auch Verfolgung provoziert und seinen Tod. Und gleichzeitig argumentieren Sie ja aber, dass er eigentlich an Vorhandenes anknüpft. Also Sie haben jetzt ja selber nochmal gesagt, das lag in der Luft. Und also wie man dieses Verhältnis sich irgendwie zu denken hat in Judäa in der Zeit, das würde mich wirklich nochmal interessieren. Ja, also wie konnte sozusagen der historische Jesus an diese Symboliken, an diese Ideen, an das Wissen um solche Rituale, woher hatte der das, wie konnte der daran anschließen, wie konnte der überhaupt sicher sein, dass das verstanden wird, also in einem primär jüdischen Kontext, also wie muss ich mir das vorstellen?
Dass es verstanden wird, ist nur die oberste Hülle. Die Kunst dieser Inszenierungen war, relativ unmittelbar Menschen anzusprechen und in ihrem Seelenleben Resonanzen zu erzeugen. Vielleicht dazu auch nochmal ein kleiner Plot, den wir jetzt noch nicht besprochen haben. Die frühe Kindheit hat die Eigenschaft, dass sie mit dem dritten Lebensjahr ungefähr im Vergessen versinkt. Die sogenannte frühkindliche Amnesie, was davor ist, ist der bewussten Erinnerung nicht zugänglich. Das kann man beobachten, das haben viele Leute auch schon lange vor Freud und inzwischen gibt es da ganze Institute in Amerika zum Beispiel, die über die frühkindliche Amnesie forschen. Ein ganz merkwürdiges Phänomen, könnte man jetzt drüber debattieren, woher das kommt. Das sind verborgene Erlebnisse, die aber trotzdem, obwohl sie nicht unmittelbar erinnerbar sind, trotzdem weiter eine Rolle spielen. Was wir damals in den ersten Lebensjahren und vor allem auch im ersten Lebensjahr gelernt haben an unterschiedlichsten Fähigkeiten, der Kontaktaufnahme, der Augen, des Greifens und vieles andere, das ist dort fundiert und dass wir, so habe ich es mal geschrieben, ich glaube, dass das stimmt, elastischen Gang haben. Das kann man sich nicht einfach aneignen als Dreijähriger oder Vierjähriger, das bringt man von da mit, aus der ganz frühen Kindheit. Und von da bringt man viel mit. Und von daher ist der Modus, diese Welt zu erreichen und zu stabilisieren und der zuzumorsen, die untersten seelischen Schichten von uns allen sind wohl organisiert und sind in ihrer Ausrichtung geglückt. Das ist die Nachricht von solchen religiösen Kulten gewesen, sind ganz andere, als wie wenn man jemandem etwas erzählt. Moderne Therapeuten, denken Sie auch nur an Freud, das liegt irgendwo so dazwischen. Da kommen Verfahren dazu, dass man mit diesem Unbewussten Kontakt aufnehmen kann, die nicht nur über das reine Gespräch und die Erzählung gehen, sondern da wird zum Beispiel frei assoziiert. Plappern Sie mal drauf los und dann hört der genau zu und dann fallen dem irgendwelche Sachen auf. Oder Hypnose, die unmittelbar in Schlaf, das hat Jesus offenbar, sowas hat der gemacht, die schlafen immer alle ein, wenn der was macht. Ist übertrieben, aber mehrmals ist es so. Das ist ein ganz anderer Zugang. Und der ist eben nicht rational und nicht über Glaubenssätze, sondern ist durch plastische Inszenierungen, durch Bilderwelten, durch Metaphern, durch Gleichnisse. Er redet immer in Gleichnissen. Er sagt, sonst verstehen die das alles gar nicht. Verstehen in Anführungsstrichen. Wenn er wirklich das hätte erklären wollen, was wir später aus unseren Katechismen erfahren haben. Ja, warum hat er es nicht selber schon so gesagt? Nein, er hat es ganz anders gesagt. Schauen Sie sich die wunderschönen Gleichnisse nochmal an, die sind natürlich zum Teil deformiert und nicht gut erhalten, aber viele sind auch ganz gut erhalten. Ich finde zum Beispiel das vom verlorenen Sohn wunderbar. Der kommt irgendwann zu seinem Papa und dann sagt er, jetzt machen wir ein Fest, weil du jetzt zu uns kommst, zurückkommst, das ist die Geschichte. Trotzdem ist es eine Vaterbegegnung.
Okay, dann eine Sache noch nachfragen. Also dann argumentieren Sie aber im Grunde tatsächlich entwicklungspsychologisch, ontogenetisch.
Genau.
Und gar nicht so sehr historisch. Also es geht gar nicht so sehr darum, nachzuweisen, dass das irgendwie Einflüsse sind, die aus dem Iran kommen, weil das ist dann so ein bisschen zufällig. Das hätte dann auch von ganz woanders kommen können. Da waren die vielleicht bloß am längsten sozusagen präsent und damit greifbar und anknüpfbar oder keine Ahnung. Ja. Eigentlich aber geht es um eine entwicklungspsychologische oder vielleicht würde man heute auch sagen, in Teilen psychoanalytische Begründungsfigur, die Sie aufrufen.
Ich werde drüber nachdenken, was ich da eigentlich wollte. Aber es sind verschiedene Sachen, die zustande kommen. Aber letztendlich lässt sich meiner Ansicht nach das nur psychologisch, entwicklungspsychologisch verstehen, was die in früheren Religionen gemacht haben. Ich meine, was soll ein Mythos, der sagt, am Anfang war Chaos und Nacht, Tohu wa Bohu im Alten Testament. Dann schied sich Licht und Finsternis. Das Licht ist oben, die Finsternis ist unten. Dann entsteht in Ägypten, in China, in Altamerika, das seit 17.000 Jahren unabhängig ist. Analog. Die Mayas haben wieder ihre Ehre gewissermaßen zurückbekommen, weil irgend so ein missionarischer Priester gedacht hat, die haben auch was von Gott gewusst. Die haben die Schöpfung genauso beschrieben, wie sie in der Priesterschrift des Alten Testaments steht, der Schöpfungsbericht. Aus der geteilten Erde entsteht eine Insel, auf der Insel beginnen irgendwelche netten Tiere herumzuhüpfen, meistens zahme, und ganz zum Schluss kommen die Menschen. Und im Alten Testament dann ganz zum Schluss die Frauen, die sind in der Regel vor den Männern da. bei den Schöpfungsmythen, aber die gehen auf der ganzen Welt gleich. Was soll so ein komischer Mythos, wenn er keine Realität verhandelt? Und warum ist er auf der ganzen Welt gleich? Er verhandelt nur eine andere Realität als zum Beispiel unsere biologischen oder physikalischen Schöpfungsmythen. Mit dem Urknall und so hat das alles nichts zu tun. Obwohl es da natürlich auch welche gibt, die haben das auch das schon drin entdeckt. Aber noch zu der anderen Frage, dass das alles nur peripher wäre mit dem Indien und Iran. Sie müssen sich vorstellen, ich habe einmal den Satz so drin, Globalisierung ist keine Erfindung des 20. und 21. Jahrhunderts. Die Welt war schon immer sehr gut vernetzt. Und gerade Iran und Israel waren lange sehr gut vernetzt. Allein aus dem Grund, aber das ist nur einer von ganz vielen, auch sprachlich, ich habe es vorher schon angedeutet, allein aus so einem Grund kann man sich plastisch vorstellen. Die Juden sind in die babylonische Gefangenschaft zu 587 oder was mit zwei Schüben gekommen und bald danach hat Kyros der Große das iranische Weltreich gegründet. Nach ihm dann Darius, da kommen die ganzen Kunstwerke her, aber durch militärische Aktionen dieses riesige Reich zusammengeführt. Und dieser Kyros hat dann auch Babylonien erobert und hat die jüdische Elite, die in Babylonien gefangen war, in die Heimat zurückkehren lassen. Das haben die Juden sehr verständlich bis auf den heutigen Tag nicht vergessen. Und es ist der zweite, neben dem Auszug aus Ägypten, der viel Legendäres hat, der zweite Konstitutionsmythos für das Judentum, die Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft durch die Perser, durch Iran, haben die nie vergessen und haben fleißig, lesen Sie die biblischen Bücher, das Buch Ruth, das Buch Esther, das Buch Daniel, das sind alles persisch-jüdische Austauschgeschichten. Das ist überhaupt gar kein Zufall, dass das so war. Und ich habe auch die rein politische Situation beschrieben. Kurz vor Jesus, knapp 50 Jahre, haben über mehrere Jahre hin Perser in dem Gebiet von Judäa sich ausgebreitet und missioniert und sie waren relativ beliebt. Die haben zwar auch mal irgendwie geplündert, aber sie sind überliefert. Wegen der verwandten Sitten und Gebräuche, so steht es beim römischen Schriftsteller, waren die eigentlich relativ gut beliebt. Ja, die waren da mehrere Jahre, die haben getanzt, haben gefeiert, haben geliebt, haben sich gepaart, natürlich war das so und natürlich war es auch sehr gut möglich, viel besser als wir es uns lange vorstellen konnten, dass hier ein Synkretismus aus Judentum und aus jüdischen Elementen und aus iranischen Elementen entstand, zumal Iran ähnlich wie Indien religiös so überaus viel kreativer war als die westlichen Kulturen. Die Römer und auch die Griechen, das ist alles vergleichsweise blass. Dort drüben sind mächtige religiöse Bewegungen, allein der Manichäismus im 3. Jahrhundert, gewaltig entstanden und haben die Welt erobert. Und dazu gehört diese Bewegung auch.
Okay. Vielen Dank, mein Name ist Roman Drilsch. Ich hätte eigentlich 1000 Fragen, ja. Vielleicht mal kurz, ich bin studierter Indogermanist und habe in Leipzig dann noch ein Lehramtsstudium deutsch-evangelische Religion gemacht. Sie schreiben in Ihrem Buch, stellen Sie, jetzt, ich rede jetzt als evangelischer Theologe, Jesus als begnadeten Schauspieler dar. Ja, so ist es. Ja. Sprechen Sie ja metaphernreich, also jeder vierte Satz ist irgendwie morgenrot verzwirnt. Ja. Ich konnte mit diesen Begriffen wenig anfangen, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Sie haben die sogenannte Zwei-Quellen-Theorie erwähnt. Was haben Sie gegen die? Vielleicht mal kurz Zwei-Quellen-Theorie bedeutet, früher wurde eine Lukas-Priorität angenommen zur Entstehung der Evangelien. Dann vor 100 Jahren ungefähr ist eine Zwei-Quellen-Theorie entstanden. Markus, ja, ist ungefähr um 70 entstanden. Lukas und Matthäus haben von dem ungefähr 350 Verse übernommen. Der Rest ist sogenanntes Sondergut, Sie haben es genannt, ja, die Emmaus-Jünger zum Beispiel, die Kindheit von Jesus oder die drei Weisen. Jetzt ist meine Frage, was Sie schreiben, ist eigentlich anachronistisch. Wenn wir davon ausgehen, dass Markus 70 das geschrieben hat, Markion hat um 140 gelebt und geschrieben. Also für mich ist das ein Anachronismus. Ja. Gleich dann vielleicht noch was zu diesen Sie haben vorhin gesagt, die Ausbreitung Arier, ja. Als Hinweis, als Indogermanist, jetzt sind wir so weit, dass die sogenannte Yamnaya-Kultur vermutlich die Ursprungsstätte der Indogermanen war und benachbart die Sintashta- und Afanasio-Kultur wahrscheinlich für die Urarier. Also die Inder sind nach Indien und die Iraner sind über den Zagros in den Iran eingewandert. Das Soma-Opfer dort ist mindestens um 2500 entstanden. Jetzt gibt's aber nicht nur diese Vorlage, dass es das Soma-Opfer nur von dieser Ephedra-Pflanze ist, sondern es gibt auch Leute, die behauptet haben, das ist Fliegenpilz. Der Herr Watson zum Beispiel. Ja. Die Wirkung von Muskarin und so weiter in Beziehung zu Gott ist international. Ja. Das ist quasi eine Grundvoraussetzung dafür. Aber was mich interessieren würde, der parthische Einfluss im palästinensisch-kanaanitischen Raum war relativ kurz und auch begrenzt. Doch, wenn Sie das jetzt sagen, mir ist zuerst eingefallen Indien, ja, jetzt denke ich dran, was machen die Inder im Rig Veda, ja, sie haben Lieder an Agni, an Indra und so weiter, an große Götter, sie stellen die in ihren Büchern meistens als Kinder vor, ja, sie haben sozusagen so, ich will nicht sagen eine infantile Manie, aber ich fühle mich immer an mein Studium in Leipzig erinnert in der Pädagogik, ja, Piaget, Erikson und so weiter, ja, diese Götter immer in so kindliche Phasen, korrigieren Sie mich, ja, das ist meine persönliche Auffassung. Ja. Also ich finde das etwas anachronistisch. Natürlich gibt es Parallelen zu dem, ja, aber wie soll sozusagen das Fluoreszierende, wie soll Jesus zu sogenannten iranischen Theologumena oder indischen gekommen sein? Es ist mir völlig schleierhaft. Ja. Sie haben Arier im Vorderen Orient 1400, Mitanni-Kultur, die Hurriter. Dann haben Sie vielleicht in Arauna, ja, diesen Namen, die Tenne des Arauna, beschrieben, einen Arier. Und das war es dann aber auch mit Ariern im Vorderen Orient.
Können wir vielleicht mal
eine
Interpunktion machen, weil sonst wird mir das zu viel. Mikro. Also mit dem Markus, das kann ich ganz kurz sagen, das ist kein Anachronismus, weil ich gehöre zu denen, wie der Klinghardt, die sagen, das war eine frühere Theorie, dass Markus um 70 gewirkt hat. Und ich habe es vorher kurz sogar gesagt, der Klinghardt hat jetzt da in dem Schreiben, das mir auch zugekommen ist, gesagt, das ist wie geraten gewesen, das Datum. Da gibt es kein wirkliches Kriterium. Dagegen von Markion wissen wir das sehr genau. Und die Evangelien sind nach der Markion-Prioritätstheorie einfach erst in der Mitte des zweiten Jahrhunderts entstanden. Und im ersten Jahrhundert gibt es in der Tat wohl keine Hinweise drauf. Und zu Arier möchte ich kurz sagen, weil der Begriff natürlich durch die fürchterliche jüngere Vergangenheit seine Färbung hatte, die man meiner Ansicht nicht beibehalten sollte und weiter anklingen lassen sollte. Mein Lehrer Paul Thieme hat einen Aufsatz geschrieben über den Begriff Ari. Ari hieß oder bedeutete eigentlich die Wirtlichen. Sollte die Gastfreundschaft bezeichnen, die die als heilig gehalten haben. Aber trotzdem natürlich, wenn einer gekommen ist, den sie nicht gekannt haben, waren sie auch skeptisch. Das sowas hieß Ari. Das steht der Fremdling, wenn Sie es nachlesen wollen, der Fremdling im Rig Veda. Und das andere kann ich nichts dazu sagen, als dass ich anderer Ansicht bin. Die Welt war globaler und es ist überhaupt kein Wunder, dass da was rübergekommen ist aus solch weiten Entfernungen, sondern es war in vielem Gang und Gäbe. Nehmen Sie doch nur das Parallelphänomen des Mithras-Kultes. Der kommt mit einiger Wahrscheinlichkeit mit irgendwie einem babylonischen, also südpersischen Einfluss darauf, weil er seine ganzen astrologischen Sachen hat, aber sonst ist er mit ganz vielen, mit der jesuanischen Tradition verwandt. Haben die schon in der Antike gesehen, die haben sich frech parodiert gefühlt, weil sie sagen, die machen ja alles, was wir machen, nach. Nein, sie haben es nicht nachgemacht. Sie sind aus dem parallelen Ast aus Iran gekommen und haben diesen Kult mitgebracht. Und vielleicht knapp dazu gesagt, der Mithras-Kult macht ja in neuerer Zeit eine Art Aufwertung durch, weil viele Dinge gefunden werden, zum Beispiel im schwäbischen Güntlingen, aber in anderen Mithräen auch noch, die doch dafür sprechen, es war ein differenzierter Kult, der hat genauso wie das Christentum vernünftige und kluge Anhänger gehabt und viele und vieles war auch wirklich sehr, sehr parallel. Ich habe ja da mit dem ein paar Details des ausgearbeitet.
Ja? Ich habe noch vielleicht abschließend eine ein bisschen alberne Frage. Ich bin
Was für eine Frage?
Ein bisschen eine alberne Frage vielleicht. Aber ich habe mich gefragt, als ich Ihnen zugehört habe. Also ich muss dazu kurz zu meiner eigenen Schande zugeben. Ich komme aus dem sehr protestantischen Schwaben. Und da ist das Christentum meistens sehr stark mit der Betonung, eng ist der Weg und schmal ist die Pforte, die zur Erlösung führt. Und so gar nicht irgendwie mit Wiedergeburt und schöne Dinge. Und da wird immer sehr gerne so ein bisschen über die Weihnachtschristen gefrotzelt. Also die Leute, die nicht verstehen, was wirklich theologisch wichtig ist, nämlich das jüngste Gericht und das Kreuz und so. Und das hat mich gefragt, wenn Sie sagen, dass wir eigentlich im Christentum so ganz am Anfang diese Nähe zu eben diesem Kindeskult sehen und zu diesen eher positiven, lebensbejahenden Sachen. Sind dann die Weihnachtschristen nicht eigentlich viel näher am richtigen Christentum dran?
Doch. Ich glaube, dass es letztendlich so ist. Ich meine, es kommt darauf an, was man unter Christentum versteht. Man kann kein Christentum haben ohne Paulus. Paulus hat dieses Christentum so gemacht. Es wäre nie zu einer Weltreligion geworden ohne den Mann. Und es ist, wenn Sie sagen, Sie kommen aus dem protestantischen Gebiet, bei uns steht die katholische, der evangelischen Kirche symmetrisch gegenüber. Die wollten demonstrieren, dass sie sich gut verstehen. Aber der Protestantismus hat deutlich, das ist ja überall spürbar, eine nähere Affinität zu Paulus als der Katholizismus. Der Katholizismus, der war von Anfang an in der Goethe-Formulierung frohe Feste, saure Wochen, frohe Feste. Ja, man macht mal irgendwann ein bisschen Askese, aber dann wird wieder, da darf man ein bisschen lügen, das wird verziehen und was weiß ich, ist alles schön bunt und wird hops, hat getanzt. Das ist so. Wenn man durch, hat mir mal ein Freund, wo ich solche Sachen noch gar nicht so genau gewusst habe, gesagt, wenn man durch Tübingen geht, da geht eine Achse durch. Oberhalb ist zum Beispiel das Café Pfuderer, ein prächtiges Café war das früher. Da geht man, wenn man reingeht in das Café Pfuderer, geht man zuerst mal 5 Stufen hoch. Und dann ist es ein Prachtbau, wo alles so mit ein bisschen Schwarzbauten ist. Das ist katholisch. Auf der anderen Seite, das ist natürlich nicht der reine Luthersche. Der hat ja viel Augustinisches. Und wenn man einen Freund hat den ich ein paar Mal heute genannt habe, den wunderbaren Maler davon. Der Granach. Wenn man so einen Freund hat, dann ist man ja eh schon halber Katholik. Aber der Pietismus, zum Beispiel vom Bengi in Schwabenland, da sagen böse Zungen Piet Kong, nicht? Über den Pietismus, weil das sowas Radikales auch hat. Die untere Hälfte von Tübingen, die ist so ein bisschen überzeichnet von einem Katholiken, der darf das sagen, ehemaligen oder was weiß ich, die ist so ein bisschen in NATO-Oliv gestrichen, also in irgendeinem merkwürdigen Grünton. Und der klassische Zutritt ins Haus hat mir eine Schwäbin mit Leidenschaft erzählt, nachdem die bei mir im Seminar war. Der hieß Ra, Kopf runter eingezogen und so ins Haus reingegangen. Der Katholik, der geht nach oben. Ne? Das ist alles ein bisschen überzeichnet, aber so ist es. Es ist, Gott sei Dank, entstehen die ersten Rezensionen über mein Buch. Neulich hat einer geschrieben, es ist ein Mythenmix. Ja, das ist genau genommen richtig. Da kommen zwei Sachen zusammen und ich will nicht entscheiden, ob der Jesus ganz ohne Eschatologie war. Aber er war in weiten Bereichen sehr wohl ohne Eschatologie, sondern in solchen Reinszenierungen, in Bilder. Nehmen Sie doch die Dreikönigsgeschichte in solche Geschichten. Die muss er doch irgendwie erzählt haben. Irgendwann muss er doch herkommen. War der auf einer anderen psychischen Schiene als der rationale Protestantismus, der dann sagt, wir evangelisch, das ist die Frage, was die Evangelien sind.
Mit diesen Worten gehen wir in ein hoffentlich schönes Weihnachtsfest. Das wünschen wir Ihnen als Team vom Thomasius Club. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder, am 18. Januar mit Christian und Annika, die den ehemaligen Gastgeber Ulrich Johannes Schneider auf Herz und Nieren prüfen werden. Er hat es auch herausgefordert und da freuen wir uns im neuen Jahr drauf. Wir freuen uns, Sie dann wiederzusehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und vielen Dank, Herr Strom.